Ich stelle mich mal nicht so lange vor, die meisten kennen mich. Und ich bin der Jochen Janke, bin mit meiner Gabi hier im Rahmen des Allianz, der Allianz-Gebetswoche im Kanzeltausch. Ich möchte euch aber gleich, das ist nicht so wichtig. Glaubt ihr, dass Gott durch seinen Heiligen Geist ständig dabei ist, Menschen etwas zu sagen, etwas zu denken geben, zu fühlen zu geben? Und der geht noch so weit, dass er sagt und denkt, wie kriege ich die wohl zusammen, dass die das wohl zusammen so empfinden? Und ich möchte euch gerne mit einer Frage, das ist mir vorhin eingefallen, glaubt ihr mit mir, dass alles das, was hier vorbereitet worden ist, dass das inspiriert ist vom Heiligen Geist? Das, was die Sabine sich rausgesucht hat, könnt ihr jetzt anschließend sagen, danke Sabine, das hast du gut gemacht. Ihr könnt aber auch sagen, ich sag das, danke Sabine, dass du so auf Gott hörst. Ich finde, diese jungen Leute, die hier den Lobpreis gemacht haben, die haben das doch gut gemacht, oder? Finde ich auch. Und alles das, was gut ist und was ehrbar ist, das sollen wir erwähnen, oder? Also machen wir das auch. Ihr habt das nicht nur gut gemacht. Ich weiß nicht, wer hat von euch die Lieder rausgesucht? Ihr habt das zusammen gemacht. Wisst ihr was? Das haben die nicht. Die haben das zusammen gemacht. Aber die Wahrheit ist, dass ihr das zusammen mit dem Heiligen Geist gemacht habt. Und warum? Und jetzt möchte der Heilige Geist Folgendes tun. Der möchte gerne, dass das entdeckt wird, was er sich vorgenommen hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist Folgendes getan hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier sitzen. 120, sag ich mal. Oder 105, keine Ahnung. Ich glaube, dass du Gedanken gehabt hast, dass du an etwas erinnert worden bist. Dass Situationen jetzt in deine Gedanken kamen. Und das waren nicht einfach nur, sag das bitte nicht, denk das nicht, neutrale deine Gedanken. Sondern es waren Gedanken, die der Heilige Geist unbedingt wollte, dass sie jetzt hervorkommen. Warum? Weil Gott dabei ist, nicht nur Antworten zu geben, sondern er verbindet miteinander Dinge, die wir, die du und ich niemals miteinander verbinden könnten. Und das ist eine souveräne Aufgabe von Einheit des Heiligen Geistes, die nur er auch bewirken kann. Also, ich will nur einen kurzen Ausschnitt sagen. Also, es steht jetzt alles nicht in meinem Predigtext, ist egal. Ich bin an etwas erinnert worden. Dieses erste Lied, das war von Adam Frey, das, was ihr gesungen habt. Glaube ich jedenfalls. Kann sein. Da ging es darum, das war in Wirklichkeit war das die Vertonung des Psalm 23, den Sabine rausgesucht hat. Und ich bin an einer Situation dran erinnert worden, das ist schon jetzt einige Jahre her, ich darf jetzt bald schon, oder ich kann schon Jahrzehnte sagen, bitte, bin ich zu leise? Nein, ich bin an etwas erinnert worden. Ich bin sehr erkrankt. Und dann sagten die Ärzte, sie haben Krebs, sie werden sterben. Und dann kam ein Mann und brachte mir dieses eine Lied, das, was ihr als erstes gesungen habt. Da hat der Heilige Geist mich gerade eben dran erinnert. Warum hat er mich daran erinnert? Dass es möglich ist, in einer Situation, die unmöglich ist, zu sagen, du hast keinen Mangel. Ich empfand aber in der Situation, ich hatte einen Riesenmangel. Und immer wieder, ich habe mir dieses eine Lied, ich glaube, im Krankenhaus mindestens 300 Mal an. Ich habe es immer wiederholt. Warum? Aber dass Gott mir gesagt hat, du hast keinen Mangel, bedeutet, ich bin ja bei dir. Und dieses Wort hat mich so tief getröstet. Ich glaube, dass dieses Wort nicht nur Trost wurde, sondern dass dieses Wort von Gott gesandt mir Heilung wurde. Und Gott hat das geschenkt. Kann ich das machen? Nein, ich kann es nicht machen. Aber was ich machen kann, ich kann mich ausstrecken nach dem, was Gott sagt. Es sagen, Herr, wenn es mir sogar schwerfällt zu glauben, so will ich doch dich suchen und in einer Erwartungshaltung leben, dass du eine Antwort hast und dass du mit mir durch dieses Tal gehst. Und dann wird es wahr, dass sein Stecken und sein Stab trösten, tatsächlich. Und es ist nicht nur wichtig, davon so emotional zu singen, sondern mit dem Leben ein Zeugnis abzugeben. Ja, es ist wahr, durch Täler, die wir alle gehen, ist aber doch Gott, mein Herr, der überall mit mir durchgeht und mich durchträgt. Wo gibt es einen Gott wie ihn, der das kann und der das tut? Und warum tut er das? Weil er mich liebt und weil er dich und mich liebt. Das ist der Grund. Und das hat mich so daran erinnert. Und eigentlich bin ich dann schon mittendrin in dem Thema dieser Allianzgebet, was am Anfang etwas schwer wurde, weil ich gedacht habe, ja, Einheit feiern. Wie macht ihr das, Einheit feiern? Man redet vorher viel darüber, dass es nicht so viel Einheit gibt, ne? Und manchmal macht man dann vielleicht etwas, was so innerlich gar nicht so wirklich die Überzeugungskraft hat, dass es tatsächlich Einheit ist. Aber doch, sagt Gott, ist es ihm unendlich wichtig, dass wir nicht nur eine Einheit irgendwie suchen. Also welche Farbe soll die Wand hier haben, weiß oder gelb? Nee, das ist nicht Einheit. Sondern Einheit ist das, wonach Gott oder wo Gott sagt, bitte sucht es. Und wenn ihr es findet und wenn ihr es lebt und wenn ihr das miteinander teilt, werden Dimensionen auf euch zukommen, die Ketten sprengen. Wenn wir hier eine K5-Gruppe, heißt die, glaube ich, demnächst. Was wollen sie denn tun? Sie sollen hingehen, Jünger machen. Und was sollen sie sagen? Dass Gott aus Bindungen immer noch befreit. Und dass Gott immer noch der gleiche ist. Damals, gestern und heute, oder? Das ist doch die Wahrheit. Und wenn wir das nicht verkündigen können und das mit unserem eigenen Leben als Zeugnis weitergeben, macht es doch gar keinen Sinn. Und da ist doch der Herzschlag Gottes, das ist das, was Gott gerne will. Ich möchte euch gerne mit etwas hineinnehmen. Der Predigttext ist vorgegeben. Ich habe mir erlaubt, diesen Predigttext etwas zu erweitern. Freiheit eines Predigers. Epheser 4, 3 bis 6. Ich lese euch das vor. Epheser 4, 3 bis 6. Und da heißt es dann, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eine eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater, der da ist über allen und durch alle und in allen. Das könnte man sagen, also das ist irgendwie fast schon philosophisch, also ein bisschen schwierig. Nein, er ist nicht schwierig. Was hier deutlich heraustritt, ist, dass Gott hier in diesem Text uns sehr deutlich sagt, Einigkeit, seid darauf bedacht, bewahrt Einigkeit im Geist. Seht zu, dass es wirklich ein Leib bleibt und kein zerstückelter. Und zwar durch den Geist, den ich euch gegeben habe. Also, Einheit scheint Gott enorm wichtig zu sein. Und ich möchte kurz gleich aufzeigen, warum. Aber wichtig ist, dass Einheit erstmal an der Stelle, Einheit muss behütet werden. Alle, die Familien haben, wissen das, ne? Einheit muss tatsächlich behütet werden. Einheit hat sogar einen Feind. Und den werden wir sofort nicht sehen, diesen Feind. Aber Einheit soll nicht sein, weil Einheit eine Kraft hat. Eine Kraft, die in übernatürlicher Weise der Gemeinde Jesu gegeben worden ist, nicht erst wird und nicht durch Klimmzüge erreicht werden kann. Einheit kann tatsächlich verloren gehen, sie kann abhanden kommen. Und Einheit muss auch mit viel Aufwand, ich sage das ganz bewusst, mit viel Aufwand umkämpft werden. Sie muss mit Fleiß bewahrt werden, sagt uns das Wort Gottes hier. Sie kostet tatsächlich einen Preis. Sie ist nicht nur so irgendwie charismatisch zu empfangen. Oder aber schenk Einheit her, damit mein Bruder, meine Schwester so denkt wie ich. Wer das betet, wird keine Erhörung erlangen. Aber wenn man nicht wirklich tief im Herzen das versteht und weiß, was bedeutet Einheit im Geist und Einheit, die der Geist Gottes gibt, dann weiß man doch auch gar nicht, wie man sich verhalten soll, oder? Dann weiß man doch auch gar nicht, wie man sie wirklich bewahren soll. Sonst macht man nämlich so weiter, wie man das so gewohnt ist. Man kann Einheit, also wenn man jetzt so einen moralischen Appell erhebt, also liebe Andreas-Gemeinde, haltet Einheit untereinander. Ihr seid sehr unterschiedlich, aber haltet Einheit untereinander. Und wenn nicht, dann, das ist Druck, stimmt's? Druck erzeugt Gegendruck. Deswegen sagt das Wort Gottes sehr deutlich, dass wir das erkennen können, wenn wir Frieden in unserem Herzen haben. Es sind so viele Dinge, die dazugehören. Die Liebe, die Gott ausgegossen hat in deinem und in meinem Herzen. Und ich behaupte, liebe Andreas-Gemeinde, und das sage ich auch meiner Gemeinde und habe es in anderen Kontexten immer wieder gesagt, je mehr Einheit in einer Gemeinde ist, kann man, ich finde, den Satz könnte man sich aufschreiben, je stärker ist die Salbung und die Antwortkraft Gottes auf ihre Gebete. Nochmal, je mehr Einheit in einer Gemeinde ist und je stärker ist die Salbung auf die Antwortkraft Gottes auf ihre Gebete. So eine Gemeinde möchte ich sein. Ja, das ist doch das, was Gott gesagt hat. Gott hat nicht den Einzelnen befähigt zu sagen, dir gebe ich 100% Salbung und Kraft für Gebete, die alle so eintreffen werden, wie du sie gerade formulierst. Nein, er sagt ganz deutlich, dass er Einheit geben will und dass er die Antwort dieser Gemeinde auch geben will. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Fand ich auch schön. Psalm 23 hat der David geschrieben. David war damit unterwegs, indem er einen Herzenswunsch hat. Leidenschaft kam ihm vor. Leidenschaft. Wisst ihr, was seine Leidenschaft war? Unter anderem, er hatte viele Leidenschaften. Er wollte unbedingt Gott einen Tempel bauen. Und was sagt Gott? Nee, du nicht. Hast zu viel komische Sachen gemacht. Aber Gott hat ihn, ich denke mal, es war ein kleiner Trost. Er hat dann gesagt, aber dein Sohn Salomo, der soll es machen. Aber was David nicht sein lassen konnte, der hat schon ganz viele Sachen gesammelt. Wir möchten einen Tempel bauen, einen gewaltigen Tempel. Und so hat er ganz viele Sachen gesammelt. Kann man in den Chroniken nachlesen. Tonnen von Gold. Also die deutsche Regierung wäre froh, wenn sie so viel Gold hätte. Tonnenweise Gold. Edelsteine, hochwertige Materialien, das hat David schon gesammelt. Und dann war es so, dass David ist gestorben, Salomo fing dann an, den Tempel zu bauen. 20 Jahre. Wenn wir heute Gemeindebau machen müssten, mit 20 Jahren hier eine Gemeinde auszubauen, da würden uns die Leute alle weglaufen. 20 Jahre haben die an diesem Tempel gebaut. Und dann haben die gebaut und dann war das fast fertig. Die waren schon bei der Innenausstattung. Nur mal so als Beispiel, die haben Nägel genommen und haben sie mit Gold überzogen. Alle Nägel mit Gold. Nicht mit Blattgold. Das kannten die damals nicht. Richtig Gold. Und so waren alle Nägel dort mit Gold verziert. Und der Tempel war fertig und Salomo kriegte irgendwie langsam ein kleines, zartes Problem. Der hat sich nicht mehr überlegt, wenn das denn jetzt fertig ist und wir diesen Tempel einweihen wollen, wie machen wir das denn? Wie kriegen wir Gott in diesen Tempel? Wie geht es? Ist ja schön, wenn es hier so schön aussieht. Merkt ihr was? Was wir heute Morgen hier gesagt haben, wie wichtig ist es, dass ich sagen kann, Gott ist hier. Ich muss glauben, dass Jesus jetzt hier ist. Ich muss und will glauben, dass Jesus zu aller Zeit und zu jeder Stunde weiß, was er tun will und was er sich vorgenommen hat zu tun. Jetzt sucht er Menschen, die im Geist mit ihm eins werden und das auch tatsächlich entdecken. Nun hat Salomo war ja schlau, der war sehr schlau. Er wird so als besonders intelligent und schlau beschrieben. Und so hat er Folgendes gemacht. Er hat seine Schriftgelehrten losgeschickt. Sag mal, wie geht das eigentlich, so ein Tempel einweihen, so dass Gott auch gegenwärtig sein kann? Und die Schriftgelehrten haben geforscht und sie haben ihm gesagt Folgendes, lieber Samuel. Und es muss so sein, die Priester, die müssen sich alle miteinander heiligen. Und das ist jetzt so ein schwieriges Wort übersetzt, heißt es, sie mussten sich reinigen, sie mussten sich säubern, sie mussten sich alles das, was in ihrem Leben nicht okay war, mussten sie loswerden. Also es ging nicht um Duschen. Sie mussten sich reinigen, das hieß tatsächlich, wir dürfen das nicht verkopft oder komisch sentimental machen. Da war ein Priester und er war verheiratet, hat 3 Tage mit seiner Frau nicht mehr geredet. Ja. Er wusste, dass er zu diesem Dienst als Priester nicht kommen kann. Dass wenn er das nicht in Ordnung gebracht hat, wenn er nicht wieder, merkt ihr was, die Einheit, die Gott ihm gegeben hat, die Verbindungen, die Gott dir und mir und damals auch den Priestern gegeben hat, wenn er sie nicht beachtet. Und hier möchte ich gerne mit euch kurz nachdenken. Wie bekommt man Gott jetzt in den Tempel? Das ist ja schön, wenn es alles da schön ist. Und ich möchte sagen, das ist auch unsere Frage, die wir uns, glaube ich, stellen sollen. Wie bekommen wir Gott in unseren Gottesdiensten? Wie bekommen wir Gott in unsere Gemeinschaft? Wie bekommen wir das es hin, dass Gott in mir lebt? Denn neutestamentlich, wo steht denn jetzt der Tempel? Macht ihr mal mit, wo ist der Tempel jetzt? Hier. Ich bin der Tempel. Richtig? Und da will er hin. Und jetzt will er mit meinem Bruder und mit meiner Schwester zusammenkommen. Das will er. Das müssen wir nicht erbeten. Verstehen wir das? Das ist Gottes Wille. Und wenn wir das erbeten, dann wird er sagen, halt, stopp. Das ist mein Wille. Such danach, das auch zu leben. Aber wir kriegen hier wunderbare Antworten, wie ich finde, aus dem Wort Gottes. Wir sind tatsächlich der Tempel. Wir sind aber noch mehr. Wir sind neutestamentlich. Bin ich ein Priester? Gibt es hier noch mehr? Wir sind alle Priester, stimmt's? Königliches Geschlecht. Ich will jetzt mal ein bisschen, dass wir ein bisschen gerade sitzen. Wir sind ein königlich-priesterliches Geschlecht. Herr, ich hab. Und der Heilige Geist will immer sagen, nein, es ist da. Entdecke es. Ich fand es so schön mitzukriegen, wie diese Truppe hier stand und die sagt, so alleine Christsein ist langweilig. In Wirklichkeit habt ihr gesagt, wir suchen das, was auf dem Herzen Gottes ist. Und wenn wir das gemeinsam entdecken, dann wird dort Dinge geschehen, die ich alleine und die Gott mir alleine niemals geben würde. Und so hat er das auch getan. Und so hat er diese Priester dann zu sich gerufen. Ich lese mal, in Wirklichkeit nehme ich jetzt aus 2. Chronik, Kapitel 3 bis 6, aber ich kann das ja nicht vorlesen. Es sei denn, ihr sagt, ja bitte, und wir bleiben noch 1,5 Stunden hier. Nein, ich nehme einige Zitate raus. Die Priester hatten sich also alle geheiligt, sie haben sich gereinigt. Sie wussten jetzt, dass jetzt diese Zeit kommt und dass sie den Tempel einweihen wollen. Und dann lesen wir nochmal 2. Korinther, Chronik, Kapitel 5, Vers 11 bis 14. Dort steht, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf ihre Abteilungen. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaph, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder, in weißes Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Und da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Mit Mal spürten alle, die drumherum waren, was geschieht hier? Was passiert hier? Die Priester hatten sich wirklich abgesondert geheiligt. Salomo suchte danach, wie bekommen wir Gott in unseren Tempel? Und jetzt mit Mal spürten sie, dass Gott tatsächlich kommt. Die Frage, wie kann dieser große, allmächtige Gott in mir sein, ist nicht wirklich natürlich und logisch zu beantworten. Aber doch ist es geistlich sehr wohl zu verstehen, dass ich weiß, dass in jedem meinem Bruder und meiner Schwester der Herr gegenwärtig ist. Deswegen sollen wir uns so sehr achten, wertschätzen, mit Kritik sparsam sein. Und wenn angemessen, in richtiger Reihenfolge. Und hier geschah es. Gott kam tatsächlich in diesen Tempel. Und sie merkten ganz deutlich, es geht jetzt nicht mehr, die Liturgie zu tun. Es war nicht mehr möglich. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, werden Dinge geschehen, die du und ich so sehr uns wünschen. Stimmt's? Wir wünschen uns so sehr, dass Gott neu mit seiner Kraft in seiner Gemeinde kommt und das tun kann, was er sich nicht nur vorgenommen hat, sondern was wir alle aus dem Wort Gottes so sehr wissen. Einheit zu bekommen, kann man nicht machen. Einheit können wir nicht befehlen, sondern Einheit geschieht da, wo du und ich anfangen, die Hindernisse wegzuräumen, damit Gott kommen kann. Das macht keinen Sinn, zu sagen, ich bin ja hier Gast, das ist gut, ich kann hinzeigen, wo ich will. Wenn dieser Bruder da, wenn der sich mal anders verhalten würde, na, da sollten mal die Ältesten mit dem reden. Nein, das ist, versteht ihr? Deine Aufgabe, meine Aufgabe ist es nicht in dieser Geisteshaltung, die Einheit zu suchen. Die Einheit zu suchen ist, dass ich anfange bei mir und dass ich mir Brüder und Schwestern suche. Denn die Wahrheit ist, dass wir alle das brauchen. Auch den Bruder und auch die Schwester, auch und gerade diese Gemeinschaft. Warum hat Gott das nicht alleine mit Salomo gemacht? Wäre doch viel einfacher gewesen. Nein, er hat sich so dazu so entschieden. Und so bekam Salomo Gott dann in den Tempel. Die Einheit im Geist ist etwas, was der Gemeinde zusteht, was die Gemeinde leben kann, was die Gemeinde begehren kann. Warum? Weil dort eine innewohnende Kraft ist, die Gott der Gemeinde verheißen hat. Nicht den super Prediger, der im Fernsehen jede Woche zu sehen ist oder Predigerin. Versteht bitte mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder dass das man nicht tun darf. Nein, aber die Dimension der Kraft Gottes ist größer als das, dass wir Fanclubs von Prediger XY sind. Das ist etwas, was Gott so sehr hineingegeben hat in die Gemeinde und deswegen sucht er sie immer wieder auf und versucht, Menschen zu erwecken für diese seine Kraft und darin auch zu leben. Dann, finde ich das schön, unser Thema heißt ja Einheit feiern. Was haben die dann gemacht, als diese Wolke gekommen ist und die Herrlichkeit gespürt haben? Also da war dieses Konzept so, was ich auch von Sabine gekriegt habe, das wäre hinüber gewesen. Also die hätten gesagt, das geht nicht mehr. Warum? Weil sie ganz deutlich spürten, jetzt übernimmt Gott Regie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Gott will in meinem Leben Regie führen. Wir beten das manchmal auch, ne? Gott, komm, leite du mich, führe du mich. Und wie schnell kommen diese Gedanken? Na, halt, stopp, du musst eben warten, ich muss eben überlegen, ich entscheide das doch. 7 Tage haben sie gefeiert. 7 Tage haben die Party gemacht. 7 Tage waren da damit beschäftigt, nicht irgendwie nur ausgeflippt zu sein, sondern sie waren voller Leidenschaft für das Neue, was sie gesehen haben, was Gott ihnen gebracht hat und gegeben hat. Sie selber haben darauf reagiert. Was haben sie gemacht? Könnt ihr nachlesen. 22.000 Rinder haben die geschlachtet. Die haben 120.000 Schafe geschlachtet. Danach wird es Kapitel weiter. Sie haben noch mehr Gold, Silber, Edelsteine zum diesem Tempel gebracht. Warum? Weil sie die Herrlichkeit Gottes, diese tiefer verbunden hat, die Einheit, die sie dort spürten und erlebten, dass sie genau das wollten. Zum Schluss ging es so, Kapitel 6 ist es dann, als Salomo das mitkriegt, und Salomo, der ist so klug, meine Güte, war der schlau. Was hat er gemacht? Der fing mit Mahl, weil er nicht mehr anders konnte, er ging auf die Knie. Und weil er sah, dass die Priester alle schon auf die Knie lagen, zum Teil lagen sie auf der Erde mit dem Gesicht nach unten. Die Gegenwart Gottes, die Kraft war so da. Salomo betete. Ich fasse das mal zusammen, weil das ganze Kapitel 6 ist ein Gebet. Ich glaube, das ist das längste Gebet in der Bibel. Kann auch ein anderes sein. Aber ich glaube schon. Und dann betet er: Gott, jetzt sehe ich, was diese Einheit hier bedeutet, die du uns hier ganz neu zeigst. Du zeigst, wie kraftvoll und mächtig du bist. Und jetzt bitte ich dich, Gott, wenn hier Menschen kommen und von der Pest zum Tode verurteilt wurden, so sollen sie hierher kommen in diesem Tempel, sollen dich suchen, dich anbeten und du sollst sie heilen. Merkt ihr was? Übertrag das mal sofort auf die neutestamentliche Gemeinde. Wenn hier Menschen kommen und sagen, wir verhungern, wir haben eine Hungersnot in unserer Region oder in unserem Land, so sollen sie kommen. Wohin? In dem Goldtempel? Jein. Sie sollten kommen in die Gegenwart Gottes. Und sie sollten sich demütigen und Gott anrufen und er soll die Hungersnot wegnehmen. Er betet, dass Menschen, die kommen und gefangen sind, psychisch und körperlich gebundene sind, dass diese Menschen hierher kommen sollen, in diesem Tempel, in dieser Gegenwart Gottes, um dann befreit zu werden. Das hat er ihnen gesagt. Und so geschah es auch. Und es gab selten eine Zeit, in der Israel so voller Segen leben konnte. Die Wahrheit ist aber auch, 1000 vor Christus ist dieser Tempel gebaut worden. 600 vor Christus war er wieder weg. Versucht mal immer mitzugehen in der Übertragung einer neutestamentlichen Gemeinde. Warum war sie denn weg? Es fing damit an, dass Salomo eine Leidenschaft hatte. Eine nicht gottgegebene Leidenschaft. Er liebte Frauen. Viele Frauen. Und man sagte, dass er zum Schluss über 700 Frauen hatte. Geschenkt bekommen. Manche Männer schmunzeln und sagen, hat er ein tolles Leben gehabt. Aber was passiert ist, dass es Frauen waren, die er geschenkt bekommen hat von Fürsten, die den allmächtigen Gott Israels nicht kannten, sondern anderen Göttern dienten. Sie haben kleine Aschira-Figuren, Götzenfiguren, die dem Baalkult geweiht waren. Sie haben sie mitgebracht. Dieser Baalkult war zum Schluss, am Ende, sogar mit Figuren, mit großen Anbetungsgötterbildern in diesem Tempel aufgestellt worden. Es fing an dieser Stelle an. Merkt ihr, wie sehr wir die Einheit im Geiste brauchen, als Brüder und Schwestern, auch heute? Ich schließe, ich muss schließen, will nicht, mit einem letzten Zitat. Aus Apostelgeschichte. Ich finde das so genial. Glaubt ihr auch, dass Gott die Bibel geschrieben hat? Dass er jedes Wort akribisch aufgepasst hat und auch, ich glaube das. Pass mal auf, was jetzt hier passiert. Apostelgeschichte 1, Vers 13, da steht: Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen, für die auch schön, und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und in diesen Tagen trat je Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120. Und dann sprach er. Als Salomo die Priester zusammenrief, waren es 120 Priester. Und im Neuen Testament, was ist danach geschehen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Womit hat es begonnen? Mit diesen 120. Gott möchte nur, dass wir heute dieses Wort nehmen, um das deutlicher zu verstehen. Er hat hier ganz viel Wert drauf gelegt, dass genau das auch hier geschieht. Und so wünsche ich uns auch, dass wir als neutestamentliche Gemeinde das verstehen, dass heute Gott dich und mich meint. Wir werden heute biblisch gesprochen, in der biblischen Sprache werden wir betitelt als lebendige Steine, stimmt's? Wir sind, die Gemeinde wird gebaut durch lebendige Steine. Hier sind ziemlich viele lebendige Steine. Und was wir manchmal erleben ist, dass einige lebendige Steine gehen und Löcher hinterlassen, stimmt's? Und es tut weh. Das ist nicht gut. Und deswegen wird so viel Wert darauf gelegt, dass Jesus sagt, bewahrt die Einheit im Geist. Vertraut mir, ich habe alles gegeben. Ich habe in jedem Bruder, in jeder Schwester, hier ist nicht einer. Ich finde es so heilig, das zu glauben und das in einer Gemeinde zu leben. Es gibt hier nicht einen einzigen Bruder und eine einzige Schwester, die nicht den Wert von Christus selber bekommen hat, ein Teil zu werden einer neutestamentlichen Gemeinde. Warum? Damit die Antwortkraft Gottes auf die Gebete der Gemeinde immer stärker werden. Und wenn eine Gemeinde heute sagt, wenn wir beten, ach, wir sind höchstens, unsere Erfüllungsquote liegt bei 12%, das macht nichts. Viele fragen sich, warum ist bei mir so wenig am Gebet, warum kommt da so viel rum? Ich sag euch was, das Geheimnis liegt in der Gemeinde. Gott will eine Gemeinde schaffen, wo das sich potenziert. Und er will nicht, dass ein Einzelner besonders hervorgehoben wird. Und so, wo diese Einheit geschieht, wo sie gesucht wird, wo sie gewollt wird, dort geschieht auch mehr und mehr das, was Gott sich vorgenommen hat, das, was wir miteinander wollen. Gott ist ein guter Gott, oder? Der das alles vorgesehen hat, der das alles nicht nur vorbereitet hat, hineingegeben, es ist schon in dir. Lasst es uns miteinander entdecken und leben. Amen.